herzlich willkommen zum Podcast von Mobility Allstars, dem Netzwerk für eine smarte und lebenswerte Mobilität. In unserem Podcast erfährst du, was Mobilitätsgestalterinnen und Gestalter gerade bewegt.
Ja, hallo, mein Name ist Tobias Pusch. Ich bin einer der beiden Hosts dieses Podcasts und mit meiner Firma Wortlieferant auch der Produzent. Mein Co-Host Christoph Wernicke, der Vereinsvorsitzende der Mobility Allstars, und ich haben ja am Rande eines Events ein paar Episoden aufgenommen. Das ist jetzt die zweite davon. Das Event, das hatte den etwas provokativen Namen Die Mobilitätswende, nur Gerede oder schon gelebte Praxis, fand in Hamburg statt. Und in dieser Episode haben wir uns unterhalten mit Klaus Gruno. Der ist nicht nur Vorstandsmitglied der Mobility Allstars, sondern auch VP Corporate Strategy und Digitalization bei der Fraport AG, also bei einem Flughafenbetreiber. Das bedeutet, das Thema heute dreht sich um Flugverkehr. Der wird ja jetzt nicht unbedingt immer mit einer ökologischen Mobilitätswende in Verbindung gebracht. Aber nichtsdestotrotz kann dieser Bereich einen wichtigen Teil beitragen zur Mobilitätswende. Klingt überraschend, ne? Ist aber so. Und vor allem die Perspektive, in der das stattfinden kann. Also wann wird Fliegen eigentlich CO2-neutral? Und ich muss sagen, die Antwort, die Klaus Gruno darauf gegeben hat, die fand ich wirklich überraschend. Und nicht nur bei diesem Thema hat er immer wieder Antworten gegeben, die wir ehrlich gesagt gar nicht so erwartet hätten. Insofern, alle, die Lust haben, auch mal neue Impulse zu kriegen für diese große Debatte, die sollten sich diese Episode unbedingt anhören. Viel Spaß!
Hallo Klaus, schön, dass du da bist und herzlich willkommen zu unserem Podcast.
Ja, grüße Klaus, hi.
Hi Christoph, hi Tobias, schön hier zu sein.
Klaus, du arbeitest für die Fraport AG. Erzähl uns doch mal ganz kurz, was macht die Fraport AG und was machst du genau bei dem Unternehmen?
Ja, die Fraport AG ist eines der weltweit führenden Betreiberunternehmen von Flughäfen. Wir betreiben unter anderem den Frankfurter Flughafen in Deutschland, aber darüber hinaus knapp 30 weitere weltweit, von Lima in Peru bis zu etlichen Flughäfen in Griechenland.
Und Antalya, ne? Ein Terminal?
Antalya ist auch unser Flughafen, korrekt. In einem Joint Venture mit einem türkischen Unternehmen betreiben wir den Flughafen. Und ich selbst darf in dem Konzern die Konzernstrategie, Digitalisierung, Nachhaltigkeit und das Fördermittelmanagement verantworten.
Viele Leute, mit denen wir reden, werden wahrgenommen als Teil einer neuen Mobilitätslösung. Und du stehst ja für die Luftfahrtbranche und ihr werdet, wie soll man sagen, hart geschlagen, hart abgewatscht. Ist das so? Nehme ich das richtig wahr?
Ja, erstmal gibt es auch durchaus sehr neue Teile der Luftfahrt, Urban Air Mobility als eines der Zukunftsthemen, die aktuell zumindest auf dem Investorenmarkt ja recht stark gehypt werden. Aber natürlich, die Luftfahrt steht auch vor großen Herausforderungen, gerade auf der ökologischen Seite sehen wir uns seit etlichen Jahren mit sehr öffentlich geführten Diskussionen auch konfrontiert über Umweltsünde und die Notwendigkeit zu fliegen. Aber da gibt es viele Entwicklungen, die aus meiner Sicht in die richtige Richtung gehen. Und ich bin sehr davon überzeugt, es gibt für jeden Verkehrsträger einen guten Use Case und auch Flugzeuge haben in bestimmten Kontext durchaus ihre Berechtigung.
Sprechen wir mal vielleicht über das innerdeutsche Fliegen, weil das wird ja tatsächlich am heftigsten diskutiert in der Allgemeinheit, teils auch sehr emotional diskutiert. Ich kann mich noch erinnern, es gab mal Zeiten, da konnte man von Hamburg nach Berlin fliegen. Ja. Wie siehst du das? Jetzt wird viel über den Ausbau der Bahn diskutiert, um entsprechend das innerdeutsche Fliegen zurückzufahren. Bekommst du da Sorgenfalten auf der Stirn oder wie betrachtest du das Thema?
Also überhaupt keine Sorgenfalten. Ich und wir als Fraport freuen uns über die Entwicklung. Wir sehen die Bahn als komplementär zum Flugzeug und fairerweise haben wir in Frankfurt auch die sehr gute Situation, dass wir mit dem Fernbahnhof ja ein Paradebeispiel des Intermodalitätshubs am Flughafen haben. Also du kommst quasi von überall mit einer guten ICE-Verbindung direkt zum Flughafen bis 10 Minuten später im Terminal an der Sicherheitskontrolle und im Flieger. Das ist fast einmalig in Deutschland und insofern eine gute Ausgangslage. Und die innerdeutschen Flugverbindungen, es gibt viele, die schon eingestellt wurden. Es wird weitere geben, die mit dem richtigen Bahnangebot dann noch eingestellt werden können. Die machen innerdeutsch auch den Airlines nicht in jeder Hinsicht Spaß. Und insofern ist das, glaube ich, wirklich ein gutes Miteinander. Und trotz und alledem gibt es auf bestimmten auch innerdeutschen Relationen eine gute Relevanz dafür, dass es dort Flugverbindungen gibt.
Warum?
Naja, schau dir, wir sitzen gerade in Hamburg. Schau dir München-Hamburg an. Das kannst du in 6 Stunden natürlich mit der Bahn zurücklegen, wenn du Geschäftsreisender bist und jetzt einen Termin in München hast, dann bist du halt 3 Tage unterwegs. Du fährst einen Tag hin, machst deinen Termin am nächsten, fährst einen Tag zurück, bist du 3 Tage irgendwie für deinen Arbeitgeber unterwegs. Oder du setzt dich halt morgens entspannt in den Flieger, fliegst eine Stunde und schaffst das Ganze in einem Tag. Also es gibt durchaus wirtschaftliche Rationale, die dich heute auch innerdeutsch dazu bringen können, zu fliegen.
Du kannst es nicht wissen, aber wir hatten eben einen Podcast-Gast hier sitzen, der ist mit dem Zug aus München gekommen und hat gesagt, er findet das irgendwie total gut und er macht das an sich lieber.
Wir haben uns mal angeschaut, wie viel Prozent der innerdeutschen Flugverbindungen durch die Bahn heute substituierbar wären. Also sprich unter annähernder Beibehaltung der Abwesenheit aus deinem Büro oder von deinem Heimatort. Und das sind unter 10%. Warum? Weil die mit Abstand meisten innerdeutschen Flugverbindungen Anschlussflüge sind. Also du fliegst von Hannover nach Frankfurt eben nicht, um direkt nach Hannover zurückzufliegen, sondern um nach New York weiterzufliegen. Und das kannst du halt von Hannover nicht, also fliegst du über Frankfurt nach New York. Das ist der weit überwiegende Teil. Dazu gibt es fairerweise auch heute noch keine ganz optimale Lösung, weil die Anschlussmobilität im klassisch durchbuchbaren Sinne mit einer gesicherten Reisekette eben von der Bahn auf den Flieger heute noch nicht optimal ist. Es fängt an beim Gepäck. Du musst dein Gepäck halt irgendwie selber durch den Zug schleppen und kannst es nicht an deinem Startflughafen einfach aufgeben. Und das hört auf bei der Frage, was machst du eigentlich, wenn die Bahn jetzt doch mal die Stunde Verspätung hat und du deinen Flieger nach New York verpasst? Üblicherweise guckt die Airline dich dann heute an und bietet dir das One-Way-Ticket an, um doch noch nach New York zu kommen. Das sind einfach keine guten Voraussetzungen, um da eine wirkliche Alternative zu bieten.
Stichwort Zubringerflüge. Gibt es so Zahlen dazu, dass man sagen kann, um eine 747 voll zu bekommen, brauche ich x Zubringerflüge innerdeutsch?
Gibt's, ja, klar. Und das ist das ganze Konzept der Hubs heutzutage, weshalb die Lufthansa mit München und Frankfurt 2 in Deutschland und mit Wien und Zürich bekanntermaßen auch noch 2 weitere in Österreich und der Schweiz betreibt, weil sie dort eben diese Feederverkehre im relevanten Maße haben. Kleine Flieger als Zubringer, große Flieger für die lange Strecke dann eben mit einer entsprechenden Auslastung gefüllt werden können.
Aber wie viele Zubringer es genau braucht, rein rechnerisch, das würde mich mal interessieren. Ist vermutlich schwer zu beziffern, oder?
Das weiß ich fairerweise nicht. Das kommt, glaube ich, auf die Relation sehr stark an. Da müsste man mal einen Netzwerkplaner der Lufthansa fragen, weiß ich nicht.
Okay, ja.
Jetzt hat Luftverkehr ja nun per se den Nachteil, das Problem in der aktuellen Debatte umso mehr, dass da sehr viel CO2 ausgestoßen wird und dann auch noch in Region unserer Atmosphäre, wo das auch besonders schädlich ist nochmal, was den Effekt ja sogar noch potenziert oder vervielfacht. Jetzt fragt sich natürlich alle Welt, wie lange wird das noch so sein? Ihr geht da wahrscheinlich auch von Szenarien aus, weil die ja wahrscheinlich auch ganz massiv den Flugbetrieb und euer Geschäftsvolumen betreffen werden. Was sind denn so eure Szenarien, mit denen ihr plant? Wann wird Fliegen deutlich umweltfreundlicher werden und wann vielleicht sogar CO2-neutral?
Also natürlich gibt es dazu gerade ganz viel Forschung und ja auch tatsächlich Live-Versuche, zuallererst mal mit Sustainable Alternative Fuels, also der heute schon verfügbaren Möglichkeit, grüneres Kerosin zu vertanken und damit ökologisch weniger schädlich eine Strecke zurückzulegen. Das stößt heute noch ein Stück weit an seine Grenzen, weil die schieren Produktionskapazitäten dafür nicht gegeben sind und schon gar nicht die grüne Produktionskette für dieses SAF, wie es heißt, vorhanden sind und es entsprechend nicht in der notwendigen Masse hergestellt werden kann.
Und man darf es, glaube ich, auch gar nicht zu 100% verwenden. Ne?
Es gibt Versuche dazu, aber also, da ist man noch weiter weg.
Irgendwie Benzolketten oder irgendwie.
Ja, ja,
genau. Abgefahrene chemische Sachen.
Richtig. Aber also man könnte schon deutlich mehr als den heutigen Prozentsatz dort vertanken. Das würde und wird wahrscheinlich auch die erste Maßnahme sein, die hilft. Es gibt darüber hinaus Forschung mit Elektroantrieben. Das scheint sich vor allem auf kürzeren Strecken als Alternative zu zeigen. Es gibt Überlegungen, in Wasserstoff reinzugehen. Das hat auch wieder seine nicht zuletzt Transportherausforderung. Aber da passiert viel. Jetzt hast du in der Luftfahrt natürlich das Problem, dass qua Preis eines solchen Flugzeugs die Lebensdauer auch entsprechend einige Jahrzehnte beträgt. Und daraus kannst du ableiten, wie lange diese Transformationsphase noch dauern wird. Also sogar wenn in den nächsten 10 Jahren, da bin ich überzeugt von, sich eine Technologie finden wird. So schnell. Ja, also ich glaube schon, dass die Technologiereife in der Zeit so weit fortschreiten wird, dass du eine oder vielleicht auch mehrere Alternativen haben wirst, wie du deutlich ökologischer, vielleicht noch nicht ganz CO2-frei, aber deutlich ökologischer unterwegs sein kannst. Und dann hast du trotzdem die über diese 10 Jahre noch beschafften Jets halt weitere 20, 30, 35 Jahre in Betrieb. Einfach aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten, bis du sie dann rausnimmst. Sondern jetzt ist die Mathematik, da bist du halt irgendwo bei 2060, 2065 vielleicht. Kannst du überlegen, ob du das irgendwie incentivierst, diese Jets zu tauschen. Aber das wird eine über Jahrzehnte dauernde Transition noch sein.
Aber du hast gerade gesagt, wenn ich es richtig verstanden habe, in 10 Jahren werden wir da schon eine technische Lösung sehen. Auch schon, redest du da schon vom Null-Emissionsflieger oder von einem Zwischenschritt?
Also ich würde mal so weit gehen, dass ich jetzt mit Blick auf die Intensität der Forschung, die da betrieben wird, sogar an den Null-Emissionsflieger glaube. Mhm. Da mag jetzt ein Quäntchen Hoffnung auch mit drin sein, aber ich bin da überzeugt von, das geht und die Entwicklung, die Forschung wird da was zutage fördern. Mhm. Wir können in 10 Jahren nochmal einen Podcast aufnehmen, dann werden wir es sehen.
Ja, ist notiert, habe ich mir gerade ins Handy eingespeichert. Da können wir auch zueinander hinfliegen, wenn es dann absolut unschädlich ist.
Super.
Der Witz ist ja, das finde ich immer ganz spannend beim Thema Fliegen, wenn man das schafft, das Thema CO2-frei zu bekommen, dann ist das ja eigentlich eine sehr effiziente und auch minimalinvasive Art der Mobilität. Denn du brauchst halt klar Flughäfen, die fressen erstmal viel, aber du brauchst ja überhaupt keine Trasse. Und am Ende des Tages müsste das, wenn man den Betrieb ökologisch darstellt, müsste das ja an sich eine monstergute Technologie sein.
Stimmt, absolut. Also das, was du an Flächenversiegelung betreiben musst, um das weltweite Flughafennetz einmal dir vorzustellen, ist deutlich unter dem, was du fürs Straßennetz, fürs Eisenbahnnetz etc. heute betreibst. Und da sprechen wir noch gar nicht davon, dass der Tunnelbau, den du beim Fliegen halt klassischerweise nicht brauchst, CO2-Fresser Nummer 1 bei Verkehrsinfrastrukturprojekten ist und dass du jahrelang den beispielsweise Schweizer Flugverkehr betreiben kannst, wenn du dagegen rechnest, wie viel für die Tunnelbaumaßnahmen durch die Alpen aufgebracht wird.
Also eigentlich könnte man sagen, rosige Zeiten für euch, wenn man diese fette, fette Nuss geknackt bekommt.
Genau, leider ist das noch ein Schritt zu gehen und bis dahin auch noch einiges an Investitionen und auch Mut, diese Transformation voranzutreiben, erforderlich. Aber wenn das gelingt, allemal eine gute Ausgangslage. Und vielleicht noch dazu, wenn wir nochmal das Thema Urban Air Mobility uns anschauen.
Ist das so Volocopter,
genau,
Lilium und Co.?
Genau, ist quasi der Senkrechtstarter. Dann kommst du vielleicht zumindest auf den kürzeren, perspektivisch auch auf den mittleren Distanzen dazu, dass du gar nicht mehr, also dass du auch Flughäfen nicht mehr in dieser Dimensionierung brauchst, weil du dieses Start-Landebahn-System nicht hast. Dass dir der Marktplatz sinngemäß reicht, um zu starten und zu landen. Damit könntest du natürlich auch ein ganz anderes Netz dann mit solchen Fluggeräten abdecken.
Aber ich glaube da ja nicht dran, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Da denke ich so, das ist ja, also wie viele Leute kriegst du mit befördert? Oder anders ausgedrückt, welches Problem wird da eigentlich gelöst?
Das stimmt. Und wir haben bei Mobility Allstars da auch schon drüber gesprochen, haben ein White Paper zu rausgegeben. Und genau diese Frage nach dem Use Case ist heute fairerweise noch ein großer Punkt. Aber wer weiß, vielleicht löst sich das, wenn wir mal 40 Jahre zurückschauen, Star Trek anschauen, was wir damals gesehen haben, haben auch viele gesagt, ja, niemals, ja. Und vieles davon ist heute totale Selbstverständlichkeit geworden. Also ich glaube, wenn die spinnerte Idee oder die Idee, egal wie spinnert sie auch ist, wenn die erstmal in den Köpfen ist, dann haben wir ausreichend Antrieb, Innovations- und Pioniergeist, um uns zu überlegen, wie wir das nutzbar machen. Mhm.
Kommen wir vielleicht mal ein Stück weg vom Fliegen. Wenn man sich erstmal einen Flughafen grundsätzlich vorstellt, und ich finde es immer wieder beeindruckend, wenn ich gerade in Frankfurt bin, wie viel Verkehr auf dem Weg zum Flughafen ist, wie viele Menschen da unterwegs sind, aber auch auf dem Rollfeld, wie viel Bewegung da ist mit Zubringerfahrzeugen und Servicefahrzeugen und so weiter. Was gibt es da eigentlich für Initiativen jetzt seitens Fraport, um vielleicht auch ein Stück weit dort in Richtung Mobilitätswende positiv einzugreifen?
Also erstmal hast du recht, das Verkehrsvolumen, was so ein Flughafen an sich zieht, ist natürlich immens. Wir haben 2019 70 Millionen Passagiere allein in Frankfurt abgefertigt. Dies Jahr werden es nach aktuellen Prognosen schon wieder 60 Millionen werden. Naja, die wollen da auch irgendwie hin und weg kommen. Und insofern hast du da natürlich neben den 1200 Starts und Landungen am Tag einfach auch eine Menge anderen Traffic von der Bahn übers Auto bis hin zum Taxi. Das ist etwas, was wir jetzt nach Corona beobachten können. Es sind deutlich mehr Menschen mit dem Auto unterwegs zum Flughafen, auch deutlich mehr mit dem Taxi, deutlich weniger mit Massentransportmitteln. Das ist etwas, was uns durchaus zu denken gibt. Aber deine Frage ging auch in die Richtung, was machen wir als Flughafen daraus? Wir machen uns sehr intensiv Gedanken, wie wir diese super Ausgangslage, die wir nach unserem Dafürhalten haben, um einen Mobilitätshub daraus zu entwickeln. Nicht nur ein Einstiegspunkt zum Flugzeug, sondern eben wirklich einen Umstiegspunkt zwischen verschiedenen Verkehrsmodi zu fördern. Also warum nicht auch, wenn man schon im Auto sitzt, im Auto zum Flughafen. Wir sprachen schon über den hervorragenden Fernbahnhof bei uns und dann ab in die ICE. Daraus lässt sich nach unserem Dafürhalten schon noch viel entwickeln.
Hast du noch Beispiele vom Rollfeld?
Mobilität auf dem Rollfeld, meinst du? Mhm. Naja, was wir uns dort sehr intensiv anschauen, sind natürlich verschiedenste künstliche Intelligenz-Tools, die uns die Disposition dort optimieren, Rollwege optimieren. So ein Flugzeug braucht ja bereits Kerosin, wenn es aus eigener Kraft übers Rollfeld rollt. Nochmal an den CO2-Emissionspunkt von gerade anknüpfend, ist durch die reine Optimierung von Rollwegen, Verkürzung von Rollzeiten etc. natürlich auch ein ökologisch positiver Effekt möglich. Da versuchen wir uns, wie gesagt, mit künstlicher Intelligenz ranzurobben. Und ein anderes Thema, was für uns zumindest an den großen Flughäfen wie Frankfurt relevant ist, das ganze Thema rund um autonomes Fahren. Also wie kriegen wir dort Systeme an den Start, die eben dann auch vollkommen durchautomatisiert die Betriebsprozesse erledigen.
Klaus, du bist heute hier in Hamburg zur Veranstaltung Die Mobilitätswende, schon gelebte Praxis oder nur Gerede. Wie ist denn deine persönliche Meinung?
Ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg, aber es ist noch ein weiter Weg. Also wir sehen über auch sehr öffentlichkeitswirksame Maßnahmen wie ein 9-Euro-Ticket letzten Sommer, das 49-Euro-Ticket, was jetzt kommt, dass dort, wie ich finde, eine erkennbare Willensbildung in der Politik stattgefunden hat. Und das wird nach meinem ganz persönlichen Dafürhalten die Mobilitätswende begünstigen. Es wird nicht der letzte Schritt bleiben, um ihr zum Erfolg zu verhelfen. Aber ich glaube, es attraviert das ÖV-System und insofern ist es ein richtiger Schritt oder ein guter Schritt in die richtige Richtung.
Und magst du uns noch verraten, wie du angereist bist und von wo?
Ich bin heute Morgen aus Frankfurt gekommen. Ich wohne im Vorort von Frankfurt und bin tatsächlich heute mit dem Flugzeug hier, weil wir sprachen über innerdeutschen Luftverkehr, um die Uhrzeit die einzige Alternative der Nachtzug gewesen wäre. Und dann bin ich in den Flieger eingestiegen.
Also kein Flight-Shaming, wie es so schön heißt.
Nein. Eine bewusste Entscheidung für die Familienzeit gestern Abend und den längeren Verbleib daheim und dann eben den frühen Aufbruch heute Morgen zum ersten Termin nach Hamburg.
Okay. Ja, Stichwort Hamburg, Klaus. Im Grunde genommen bei der Veranstaltung, du bist ja auch Mitausrichter, Mitorganisator. Du bist Vorstand bei den Mobility Allstars. Du bist Gründungsmitglied der Mobility Allstars. Was sind denn deine persönlichen Beweggründe dazu? Und was ist so deine persönliche Motivation, auch aktiv an der Mobilitätswende in deiner Freizeit mitzuarbeiten?
Ich glaube einfach daran, dass Mobilität ein Grundbedürfnis von uns Menschen ist und gleichzeitig zur Standortattraktivität immens beiträgt. Sondern wenn wir jetzt diese persönliche Komponente mit der eher politisch regionalen Komponente zusammenbringen, dann glaube ich, wir haben da ein großes Potenzial einfach noch, sowohl für jeden von uns als auch eben für den jeweiligen Standort. Und da würde ich gerne mitgestalten, das zu heben. Und deshalb auch die Gründung der Mobility All-Stars vor nunmehr bald 3 Jahren, wo wir uns zusammengeschlossen haben in einem Kreis derer, die diesen Gedanken teilen und in der Zwischenzeit, würde ich sagen, zu einem sehr aktiven Netzwerk geworden sind, um dort wirklich Akzente zu setzen.
Ja, ich glaube, man kann sagen, das ist tatsächlich ein aktives Netzwerk. Ja, im Grunde genommen kann man sagen, tatsächlich ist es ein aktives Netzwerk von Experten aus der Mobilitätsbranche. Und vom Fahrrad bis zum Flugzeug sind alle Verkehrsmittel vertreten.
Und das ist auch total gut so, ne? Also das ist eine Sache, die ich total wichtig finde, dass man nicht irgendwie sich hier so seine kleine, süße, schöne, heile Weltlösung bastelt, sondern dass man sagt, so, ey, es sind echt ganz viele und die Lösung wird irgendwas Gemeinsames sein. Und man kommt auch dann, denke ich, auf die besten Lösungen, wenn man eigentlich ja wirklich nur alle Stimmen mit einbezieht. Sonst wird das immer irgendwie rumpeln und vielleicht auch nicht funktionieren.
Das ist der Punkt, der uns damals getrieben hat. Mit Blick auf die verschiedenen Interessensvertretungen gesagt haben, ja, jeder ist irgendwie repräsentiert. Der eine kämpft fürs Fahrrad, der nächste kämpft fürs Auto, aber keiner hat die Perspektive über alle. Und kommt nochmal von einem meiner ersten Punkte, situative Relevanz eines jeden Verkehrsmittels, braucht eigentlich genau diese verbindende Klammer.
Klaus, vielen lieben Dank für das interessante Gespräch mit dir. Danke für deine Sichtweise und bis später.
Vielen Dank.
Genau, bis zur nächsten Veranstaltung. Tschüss, Klaus.
Du möchtest auch zur Mobilitätswende beitragen? Dann bist du bei Mobility All-Stars genau richtig. Werde Teil unserer Community und besuche uns unter www.mobility-allstars.com. Dieser Podcast wurde produziert von Wortlieferant.de.